Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, ich habe hier heute das Vergnügen, Ihnen Professor Wittum vorstellen zu dürfen. Er ist von der Professur für Modellierung und Simulation, also etwas, das in der Professur versucht, Dinge nachzuvollziehen, mathematisch zu erfassen und damit am Computersystem Lösungen für gewisse Probleme zu finden, ganz allgemein formuliert. Heute das Thema ist Informatik und Musik. Und da denke ich, das geht etwas mehr auch in Richtung anderer Tätigkeit als der reinen Informatik in der Lehre. Aber darüber wird Herr Wittum Sie jetzt informieren.
Ja, vielen Dank für die Einführung, Herr Polocek. Ich freue mich, hier vor den Schülern, die sich aufgemacht haben, hier was über die Informatik in Frankfurt zu erfahren, ein bisschen was von unserer Tätigkeit erzählen zu dürfen. Wie Herr Polocek schon richtig sagte, beschäftige ich mich mit Modellierung und Simulation von allem Möglichen. Das reicht von Problemen der Grundwasserströmung bis hin zur Medizin, Neurowissenschaft und Finanz. Überall kann man, wenn man einen jetzigen Zustand kennt, mit Hilfe von mathematischen Modellen, die man dann auf dem Computer umsetzt, vorhersagen, mehr oder weniger genau, was zum späteren Zeitpunkt passieren wird. Ich möchte aber Ihnen ein anderes Gebiet vorstellen. Wir kommen dann ganz zum Schluss noch auf dieses Thema Modellierung und Simulation. Ich möchte erzählen über Informatik und Musik. Das trifft sich auch mit einem meiner Hobbys. Und frage mich zunächst mal, wo das angefangen hat. Das fängt an, 500 vor Christus etwa, mit diesem Herrn. Der Name ist Ihnen allen bekannt aus dem Matheunterricht, Pythagoras hieß der. Man weiß von Pythagoras nicht so ganz genau, ob es ihn wirklich gegeben hat. Aber auf jeden Fall entsteht um die Zeit, 500 vor Christus, was ganz Besonderes, was die Grundlage aller unserer heutigen Wissenschaft ist. Ja? Es entsteht nämlich das, was Pythagoras, was man in der Person Pythagoras festmacht. Ja? Entsteht die mathematische Abstraktion. Ohne die gibt es keine Informatik. Pythagoras von Samos, Samos ist eine griechische Insel im Mittelmeer, gibt es heute noch, heißt auch noch so, von daher weiß man vielleicht, wo die ist. Der ist so 570 vor Christus geboren, bis 510 soll er gelebt haben. Aber wie gesagt, man hat keine genauen Nachweise dafür. Das sind alles Geschichten, die erzählt werden, so wie aus der Zeit im Wesentlichen mündlich tradiert wird. Er gründet um 530 vor Christus eine Schule. Das ist eine Schule, nicht so wie wir das heute haben, sondern das war nicht nur eine Ganztagsschule, sondern eine Dauerschule, so eine Art Kloster, ja, mit seinen Schülern, mit denen, die auf ihn gehört haben, in einer Stadt in Kalabrien, Crotone heißt die heute, damals hieß sie Croton, griechisch geschrieben, kann man sich vorstellen. Die Leute beschäftigten sich nicht nur mit Wissenschaft, Wissenschaft heißt auf Griechisch übrigens Mathemas, da kommt die Mathematik her, ja. Also nicht nur mit Wissenschaft, sondern sie hatten so wie so ein klostermäßiger Orden, hatten die eine genau geregelte Lebensweise, mussten sich verpflichten zu Bescheidenheit, Treue und Verschwiegenheit. Pythagoras hatte eine Grundidee, die uns bis heute leitet, ja? Nämlich alles ist Zahl. Durch Zahlen kann ich alles beschreiben. Ja, jetzt regt sich sicher Widerspruch. Auf der anderen Seite, es gibt sicher Dinge, die man nicht durch Zahl beschreiben kann. Aber in der Naturwissenschaft ist das unsere Grundannahme. Und schon gar in Wissenschaften wie Mathematik, Informatik und so weiter. Ja, die ganzen technischen Ingenieurswissenschaften hängen davon ab, dass ich durch die mathematische Abstraktion in Geometrie und Zahl die Dinge beschreiben kann. Physik und so weiter. Zahlen sind die Grundlage der Natur. Ich werde gleich erklären, wie Pythagoras auf die Idee kam. Und damit führt Pythagoras ein abstraktes Denkprinzip ein, das ist die Mathematik. Ja? Was heißt es, ein abstraktes Denkprinzip? Ja, bis dahin gab es natürlich auch Leute, die rechnen konnten, die Ägypter, die Assyrer und so weiter, die konnten sogar Pi relativ gut approximieren, sodass sie die Fläche vom Kreis ausrechnen konnten. Relativ genau. Aber warum kommt es jetzt erst da? Das ist doch viel später. Naja, Pythagoras großes Verdienst ist es, erkannt zu haben oder verstanden zu haben, dass es dasselbe ist, ob ein Bäcker eine Torte in 12 Kuchenstücke teilen will oder ein Wagner, der so ein Wagenrad, so ein schönes hölzernes Wagenrad macht, sein Wagenrad mit 12 Speichen versehen will. Das ist das gleiche Problem, das er lösen muss. Ist Ihnen das verständlich? Ja? Was macht man da? Was rechnet man da? Ja, man muss den gesamten Kreiswinkel nehmen, das sind 360 Grad. Man will es in 12 Teile zerteilen, also hat man 360 durch 12, das können Sie jetzt selber ausrechnen. Ja, das muss ich ausrechnen, dann weiß ich, in welchem Winkel der nächste Schnitt bzw. die nächste Speiche kommt. Wie ich das dann technisch umsetze, ist wieder Sache des Handwerks. Aber diese Abstraktion, dass für das Wagenrad und für die Torte das gleiche Modell gilt, nämlich der Kreis, diese Abstraktion, das verdanken wir diesem Handwerk. Ja? Vorher gab es natürlich schon Verfahren, wie man Dinge berechnen kann. Da war aber wirklich für jedes einzelne neue Problem ein neues Verfahren nötig. Ja? Wurde komplett neu beschrieben. Auf Pythagoras geht die Abstraktion zurück, der sagt, hey, ist doch egal, das sind zwar zwei ganz verschiedene Dinge, ein Wagenrad und eine Torte, ins eine sollte ich lieber nicht reinbeißen, auf der anderen Seite sollte ich eine Torte nicht als Wagenrad verwenden, aber das Problem, das ich da lösen will, das ist auf der abstrakten Ebene dasselbe. Und jetzt wissen Sie auch schon, was Abstraktion meint. Denken Sie an, wenn ich Ihnen sage, wenn ich Ihnen das Stichwort mathematischer Punkt oder Gerade sage, dann stellen Sie sich einen Punkt im Raum vor, der keine Masse hat. So wie das gibt es realiter auf der ganzen Welt nicht. Aber in unseren Köpfen gibt es das. Das ist die Abstraktion. Ja, weiter mit Pythagoras. Pythagoras kannte nur ganze Zahlen und Brüche. Eines seiner wesentlichen Prinzipien war, also für seine Klostergemeinschaft, war Verschwiegenheit. Insbesondere stand auf das Verbreiten mathematischer Einsichten damals die Todesstrafe. Ja? Also das mussten die schwören, bevor sie in das Kloster eintreten durften. Ja? Dass die Erkenntnisse, die man hier hat, die bleiben komplett unterm Deckel. Ja? Das war also schon ziemlich heftig, ja, wenn man denkt, heute sagt man publish or perish, also veröffentliche deine Sachen, sonst gehst du ein. Damals war es so, publish and perish. Ja. Die kanonischen Disziplinen damals, zu der Zeit, die die Studenten lernen mussten, das waren Arithmetik, also Rechnen, ja. Geometrie, das ist so die andere Seite von der elementaren Gebieten der Mathematik, die Astronomie. Typischerweise hat man die Sterne angeguckt und sich dann schon eine Modellvorstellung gemacht. Das war eines der ersten Dinge, wo man ein Modell sich erdacht hat im Kopf, den realiter hingehen kann keiner. Und die Musik. Und die Musik nämlich aus folgendem Grund. Pythagoras ist auf diese ganze Idee, alles ist Zahl, gekommen, dadurch, dass er sich gefragt hat, warum klingen manche Töne gut zusammen, schön, und manche nicht. Das ist eine natürliche Erfahrung, die jeder schon gemacht hat. Manches klingt schön und manches sagt man, bloß nicht, ja, bringt Kopfweh oder sowas. Dazu hat er das Monochord angeguckt. Also es gibt da verschiedene Geschichten, wie Pythagoras zu der Sache gekommen ist. Ich versuche das jetzt so zu erklären, wie es am vernünftigsten scheint aus der heutigen Warte. Das Monochord ist ein Instrument, das hat natürlich einen gewissen Resonanzkörper, sonst hört man die Saite nicht, die darauf gespannt ist. Eine ist nämlich drauf. Hier in der Mitte drüber gespannt. Ich will das Ihnen mal genauer zeigen. So. Hier, da haben wir eine Seite drauf. Ja? Hier auch. Da ist eine einzige Seite drüber gespannt, obwohl man ein komplettes Griffbrett sieht. Ja, prinzipiell sieht es so aus, ich habe irgendein Brett, irgendeinen Resonanzkörper drunter und drüber eine Saite gespannt. So, was wird die Saite tun, wenn ich sie anzupfe? Wenn ich sie anzupfe, dann fängt die an zu schwingen, und zwar mit welcher Frequenz, welchen Ton höre ich? Naja, der Grundton, den ich höre, das ist nicht der da dargestellt ist, sondern das ist einer, der geht so rüber. Das ist gerade mal ein halber Sinus, ja, von hier nach hier, gerade so eine einfache Schwingung. Was hier dargestellt ist, das ist schon eine Oberschwingung. Also die Saite schwingt nicht nur mit einem Ton, den ich höre. Ja, ähnlich ist es, wenn ich einen Ton singe. Ja, dann hören Sie den Grundton. Da mischen sich aber eine ganze Menge Töne oben drüber mit rein. die machen die Charakteristik des Klanges. Deswegen können wir unsere Stimmen unterscheiden. Ja, ja. Soweit mal zum Monochord. Der Grundton, da haben wir ihn ja schon, ist hier, das wäre so die einfachste Grundfrequenz, die man hört. Dann kommt dazu die Oktav, das ist also die Schwingung mit der doppelten Frequenz, die passt nämlich da auch rein. Wir müssen den Sinus immer so ansetzen, was ein Sinus ist, wissen Sie. Oder lernt man das heute nicht mehr in der Schule? Also lernt man noch, gut. Ja. Also wir müssen den Sinus so ansetzen, dass am Rand, wo die Saite ja festgehalten wird, da kann sie nicht schwingen, ja, dass da immer Null ist. Das heißt, es geht immer nur so eine Stelle, also es gehen immer nur die Schwingungen, bei denen gerade eine Nullstelle am Rand liegt. Das macht die da und macht die da. Das ist die nächst, mit der nächsthöheren Frequenz. Ja, das war jetzt die Oktav, die kommt auch noch glücklich. So, das ist die Quint. Die geht auch rein. Das habe ich jetzt ein bisschen gequetscht, damit das alles in ein Intervall reingeht. Die Quint wäre eigentlich dann die Oktav und dann nochmal eine Quint höher. Das heißt, ich hätte da die drei Schwingungen drin. Ja, ich habe das jetzt gequetscht, damit das Intervall gleich lang ist hier. Das ist die Quint. Ja. Und dann kommt dazu die Quart. Das ist dann die fünffache, also die Quart ist die Quint, aber von oben gesehen. Ja? Die Quint halbiert das Intervall nicht komplett, sondern wenn ich von tiefen C eine Quint nach oben gehe, ja, dann bin ich beim G. Und dann, wenn ich das C oben drüber nehme, dann komme ich von dem G zu dem C über eine Quart. Ja? Das ist jetzt Musik, so viel Musik haben Sie hoffentlich in der Schule gelernt. Das ist die Quart, kennt jeder. Da, tü, da, da, ja, also hat jeder schon mal gehört. Hier haben wir eine Liste von den Tönen, wie sie nacheinander in dieser Saite auftreten. Zuerst mal den Grundton, der hat die ganze Saitenlänge. Dann die Oktav, eins oben drüber, also na, na, das wäre die Oktav dazu. Die hat die halbe, also die doppelte Frequenz, beziehungsweise die halbe Wellenlänge. Dann wäre die Quint dazu. Die hat die drei, also das hier wäre die nächste Nullstelle ist da, das hier wäre eine Nullstelle in der Mitte, das hier wäre zwei Nullstellen in dem Intervall drin, das hier wäre die nächste Oktav, da sind wir dann schon beim Faktor 4 in der Frequenz. Wenn wir dann das Ding in fünf Teile teilen, dann landen wir bei der, das ist hier von dem C aus eine Terz, ja. Also landen wir eine Terz höher und so können wir sukzessive die ganze Tonleiter aufbauen, wenn wir da reingucken. Wir sehen das hier, da ist nochmal dazu geschrieben, Quinte, Quart, C, G, C, 1, 3, halbe, 2. Ich muss das ein bisschen leiser machen hier. Ja, hier sehen Sie das nochmal, klassisch aufgeschrieben in der Notenschrift, so wie man das gewohnt ist. Zuerst die Oktave, dann die Quinte. Zur nächsten Oktave ist von der Quinte aus eine Quarte. Dann kann ich die anderen Intervalle so sukzessive aufbauen. Ja, man sagt dazu, man erzeugt eine Tonleiter aus harmonischen Verhältnissen. Und jetzt haben wir schon das Stichwort, das in der Tat auf den Pythagoras zurückgeht, nämlich harmonisch. Was heißt denn das eigentlich? Wenn ich Sie frage, was heißt harmonisch, was sagen Sie mir dann? Zusammenpassend, ja, und das hat eigentlich eine ganz mathematische Bedeutung, das harmonisch. Ursprünglich heißt es, das sind ganzzahlige Verhältnisse. Ja? Also wenn ich die eine Wellenlänge, die Grundlänge von dem einen Ton, durch Multiplikation mit einer ganzen Zahl aus der Grundlänge für einen anderen Ton kriegen kann, ja, dann, sagt Pythagoras, ist es harmonisch. Und in der Tat, je kleiner das Vielfache ist, desto schöner klingt es. Ja? Quint, Terz, Quart, das sind alles Intervalle, die sehr harmonisch klingen. Es gibt welche, die klingen nicht so schön. Ich will Ihnen das nochmal demonstrieren. Ich wähle einen Grundton. Ich fange beim C an, 264 Hertz. Das ist das C. Ich baue mir die Quint dazu. Ja. Ich nehme wieder die Quinte zu. Das klingt schon ein bisschen komisch. Ja. Ich nehme nochmal eine Quinte zu. Nochmal eine. Ja, und ich lande dann, wenn ich 12-mal die Quint aufbaue und hier immer den Faktor hinschreibe, um den ich meine Frequenz ändern muss, ja, also da komme ich von 1 bis auf 129,74 von der Ausgangsfrequenz. Ja. Jedes Mal wird der Ton ja höher, da wird ein Faktor 1,5 drauf multipliziert. Ja, 3,5 hatten wir ja. Ja. So, das ist also 3,5 hoch 12 oder sowas ähnliches. Ja. Und so ergibt sich die sogenannte pythagoreische Tonleiter. Sie sehen, ich kriege 12 Töne. Ja, wie viele Tasten hat das auf dem Klavier? Wie viele Tasten sind zwischen dem kleinen C und dem eingestrichenen und zweigestrichenen C? Wie viele Tasten sind da dazwischen? 12, ja. Deswegen 12 Halbtöne hat eine Oktave. Ja. So kann ich eine Tonleiter aufbauen, die sagt mir C, G, D, A, E, H, Fis, Cis, Gis, Dis, A, Is, E, Is. Und das Hiss, das sollte ja eigentlich gleich im C sein. Auf dem Klavier ist das auch so. Wenn Sie nach dem Hiss suchen, H mit Kreuz davor, dann landen Sie beim C. Das heißt doch aber eigentlich, wenn ich da jetzt 12 Quinten appliziert habe, dann muss ich doch am Schluss wieder beim C landen. Ja? Das heißt, ich müsste hier, indem ich immer verdopple, auf die gleiche Zahl kommen irgendwann. Ja, das komme ich fast nach insgesamt 8 Oktaven. Ja. 128 ist aber leider nicht gerade 129,74. Informatiker mag natürlich lieber die 128. Übrigens, wer Informatik studieren will, der sollte diese Zweierpotenzen wirklich, wirklich verinnerlichen hier. Ja. Die kommen dauernd vor. Ja. Ja, das ist nicht ganz dasselbe, aber auf dem Klavier ist es doch dasselbe. Das Hiss und das C ist dasselbe. Aber hier, wenn wir das so machen, wie Pythagoras das gemacht hat, ist es nicht ganz dasselbe. Es ist aber zumindest mal ähnlich. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist der Fehler, den wir uns erlauben können? Ja, der Unterschied ist leider nicht null und das ist ein berühmtes Etwas, nämlich das sogenannte pythagoreische Komma. Komma ist so ein ganz kleines bisschen. Ja? Da kommt das Wort fürs Komma im Satz her. Ja? So ein ganz kleines Strichchen. Ja? Ganz kleine Zäsur. Ja, also das ist leider nicht gleich. Es ist ähnlich, aber nicht gleich. Das heißt, 3,5 hoch 12 ist eben nicht 2 hoch 7. Und wenn man sich das anguckt, wenn man das so sortiert, dass die Zweierpotenzen auf einer Seite, die Dreierpotenzen auf einer Seite stehen, naja, 3 hoch 12 kann nie 2 hoch 19 sein, das ist ja auch klar, oder? Denn das sind ja zwei Primzahlen. Die treffen sich nie in ihren Reihen, geht gar nicht. Ja? Ist das klar? Wenn es nicht klar ist, der hat jetzt was zum drüber nachdenken. Ja? Warum das nicht gehen kann. Ja? So, und dann kann ich ausrechnen, wie groß dieses pythagoreische Komma ist. Das ist nämlich gerade 129,74 durch 128, gibt 1,0136, aber eben leider nicht 1. Hören Sie den Ton? Merken Sie, wie der wabert? Ja? Das ist genau der Unterschied zwischen den beiden Tönen, zwischen Hiss und C. Ja? Die passen nicht ganz zusammen. Ja? Da ist ein kleines Loch dazwischen. Und wenn ich zwei Schwingungen habe, die ganz ähnlich sind, dann schwingt, und die überlagere ich, dann schwingt der Gesamtton mit einer Differenzfrequenz. Das ist die Differenzfrequenz, die Sie hören. Diese ja? So kann man ein Instrument stimmen, wenn man das weiß. Ja, das heißt natürlich, und für diejenigen, die sich in Musik ein bisschen besser auskennen, die haben im Musikunterricht gelernt, es gibt einen Quintenzirkel. Da fange ich an beim C, mache ein Kreuz davor, G, D mit 2 Kreuz, A 3 Kreuz, E 4 Kreuz, H 5 Kreuz, Fis 6 Kreuz. Und 6 Kreuz ist dasselbe, wenn ich auf der B-Seite vormarschiere, nämlich F mit 1 B, B mit 2 B, S mit 3D, AS mit 4B, DES mit 5B und da lande ich bei GES und das, man bezieht sie wieder aufs Klavier, ist das gleiche wie in FIS. Aber nach Pythagoras stimmt es nicht ganz. Nach Pythagoras gibt es also gar nicht den Quintenzirkel, sondern eigentlich ist es eine Spirale. Denn ich kann nicht mehr identifizieren hier, also laufen die beiden Stränge aneinander vorbei. Hören Sie den. Hören Sie den, der klingt nicht schön, oder? Oh, da will man richtig zum Stimmschlüssel greifen und mal ein bisschen nachhelfen. Ja. Das ist die Wolfsquinte. Die hat die Musiker bis zur Zeit von Bach und noch ein bisschen danach zur Verzweiflung gebracht. Ja. Das Problem ist nämlich, wenn ich eine reine Quinte habe und die Geiger, die stimmen ihre Instrumente in reinen Quinten. Ja? Und ich habe das in einer Tonart so gestimmt, dass es passt. Ja? Wirklich ganz sauber ist. Ich kann ja diese Instrumente, die man im Barock verwendet hat. Sie wissen, im Barock hatte man keinen so ein Klavier, so ein Flügel, wie wir es heute haben, mit den Hämmern und dem ganzen Mechanismus da. Man hatte Cembali. Das heißt, ein Kielflügel, also ein Flügel, der die Saiten nur anzupft. Und da könnte man leicht stimmen, so wie man eine Gitarre oder eine Geige stimmt oder sowas. Ja? Da könnte man leicht die Stimmung so einrichten, dass es zu dem Stück passte, das man spielen wollte. Aber wenn jetzt der Komponist zu wilde Modulationen gemacht hat und andere Tonarten da reinkamen, dann stimmten die überhaupt nicht mehr. Und dann gab es plötzlich solche Wolfsquinten. Man sagte Wolfsquinte, weil das heute wie ein Wolf der Ton, das ist furchtbar. Ja, ja. So, man macht die Vereinfachung, wenn man von der pythagoreischen Tonleiter zur reinen Tonleiter macht man eine Vereinfachung, man muss praktisch ein paar Kompromisse machen, sodass sich der doch wieder schließt, der Quintenzirkel, ja. Sonst kann man gar nicht spielen. Sonst bin ich schon eine Oktave höher in einer ganz anderen Welt. Ja? Man versucht also bestimmte Quinten zu erhalten. Das war die Konsequenz, die die Leute im Barock daraus gezogen haben. Und andere, sagt man, sind nicht so tragisch. Ja? Wichtig ist, eine Tonleiter kriege ich immer nur, wenn ich neben der 2, die mir die Oktaven erzeugt, eine weitere Primzahl dazu ziehe, auf der ich weitere Intervalle aufbauen kann. Sonst bleibe ich immer in der Oktave. Sonst gibt es keine anderen Intervalle. Ja? Also es müssen die Potenzen von einer anderen Primzahl dazukommen. Bei der auf Quinten basierenden Tonleiter, pythagoreischen Tonleiter, ist es eben die 3. Das ist die nächste Primzahl. Ich kann aber auch die 5 nehmen oder die 7 nehmen. Ja? Oder noch andere. Ja? Zum Beispiel hier, also ich nehme Quinten, das ist die 3. Ich nehme Terzen, das ist die 5. Oder ich nehme die Naturseptim, das wäre dann die 7 als Basis. Wird aber entsprechend komplizierter. Nochmal, die Konsequenz der Quintenzirkel kann sich nicht schließen, solange auf harmonische Verhältnisse aufgebaut wird. Ein Problem, mit dem sich die Leute im Altertum auch intensiv auseinandergesetzt haben, das war, kann man eigentlich eine Oktav halbieren? Was heißt denn das, eine Oktav halbieren? Das heißt, wenn hier meine Oktav ist, dann suche ich ein Intervall, das so liegt, also ich suche eine Teilung von dieser Strecke zwischen dem großen und dem kleinen C, das so liegt, dass die beiden Stücke genau gleich groß sind. Ja? Eine Quint ist das nicht, das hatten wir schon gesehen. Ja? Eine Quint würde heißen, ich habe hier einen Abstand, eine Quint, und hier habe ich einen Abstand, eine Quart. Ja? Also ich brauche irgendein Intervall, das so liegt, dass meine Strecke genau halbiert wird. Das heißt, ich suche hier eine Größe t, das ist die Intervalllänge t, die so ist, dass t Quadrat gerade 2 ist. Naja, das kennt ihr jetzt. Was ist denn das? Eine Zahl, die so ist, dass ihr Quadrat gerade 2 ist. Na, ich weiß noch, ich habe mal, als ich zwischen Schule und Studium, habe ich mal auf dem Bau gejobbt. Und da war ein Baggerführer, der musste, irgendwas musste er ausrechnen, ich weiß nicht mehr was. Jedenfalls fragt er mich, was ist Wurzel 2? Ja, ich sage ihm, ja, die Zahl, die mit sich selber multipliziert, 2 gibt. Das war aber irgendwie fehl am Platz an der Stelle. Der wollte 1,4 hören. Ja. Also, ich brauche hier die Wurzel aus 2. Und das ist jetzt plötzlich was ganz Neues. Ist euch das klar? Was ist da neu dran an der Wurzel aus 2? Überlegt euch mal, ich hole noch einen besseren, ich hoffe, ich habe noch einen besseren Laserpointer. Was ist an der Wurzel aus 2 besser? Ja, bitte. Ja, das ist eben nicht mehr rational, das ist irrational. Also irrational heißt ja, wenn man das nicht jetzt gerade bei Zahlen verwendet, eigentlich unvernünftig. Ja? Irgendwie ein bisschen irrsinnig. Ja? Ja, Archytas von Tarent, das ist der hier. Das war ein... Na, kommt da was? Das war ein... Der lebt jetzt wieder 100 Jahre nach dem oder 150 Jahre nach Pythagoras. Tarent, auch in Unteritalien, war ein Grieche. Damals war das ganze Unteritalien, Sizilien und so weiter von den Griechen besiedelt. Das war ein Politiker und ein Heerführer. Stratege war er von seiner Stadt, also der oberste General. Und gleichzeitig war das ein Wissenschaftler. Damals hieß Wissenschaft immer Mathematik, Informatik. Ja? Der hat sich mit der Frage beschäftigt, kann man die Oktave halbieren? Geht es überhaupt? Und seine Antwort war nein, da eine halbe Oktave nicht mehr rational ist. Nicht mehr rational heißt unvernünftig, gibt es nicht. Ja? Für die Griechen. Und zwar macht er das ziemlich kompliziert. Er zeigt, dass die Zahl, dass das Verhältnis aus Wurzel n plus 1 durch Wurzel n, ja, dass das nicht rational ist. Ja. Wäre einfacher gegangen, Wurzel 2 kann man sehr einfach zeigen, dass das nicht rational ist. Aber hat für ihn die Konsequenz, es existiert nicht. Aber die Geschichte mit den irrationalen Zahlen, die war bei den Griechen sowieso ein ganz großes Problem. Man kann sagen, das ganz große Problem. Ja? Und zwar ist da draufgekommen, schon ein bisschen vorher, der Herr Hippasos von Metapont, das war ein Pythagoreer, der hat in dieser Klostergemeinschaft von Pythagoras, der zwar da schon tot war, aber seine Nachfolger haben das weitergeführt, hat er gelebt und der hat sich Folgendes angeguckt. Der hat sich angeguckt, ein regelmäßiges Fünfeck. Und dann hat er gezeigt, dass die Seitenlänge AB mit der Diagonale AC nicht kommensurabel ist. So heißt der Fachausdruck. Das heißt, es sind keine ganzzahligen Verhältnisse, wenn man die beiden durcheinander teilt. Und das konnte er folgendermaßen zeigen. Man konstruiert in dieses Fünfeck so einen gleichmäßigen Stern rein aus den Diagonalen. Bitte? Ja, sorry. Kann vielleicht hier irgendwo was dunkel machen? Geht es? Kann man da irgendwo... Geht nicht, dann sitzen wir alle im Dunkeln. Also, ich mal in dieses Fünfeck, das sieht man ja. Ja? Mal ich alle Diagonalen rein, die und die, dann kriege ich einen Stern da innen. Ja? Und innen drin ist wieder ein kleines Fünfeck, das ist genauso regelmäßig, hat die gleichen Verhältnisse wie das große. Ja? So, jetzt führe ich den Schnittpunkt von der Diagonale mit der Diagonale ein, den nenne ich D, der sitzt hier. Es gilt dann, wenn ich die Diagonale hier nehme, AC, ziehe davon AB ab, dann lande ich genau in dem Punkt. Ja, das ist das gleiche also wie AC minus AD, das ist gerade CD. Dann kann ich auch sagen, also das ist natürlich wieder, CD ist natürlich wieder das gleiche wie AF, das liegt daran, dass das alles regelmäßig und gleichmäßig ist hier. Dann ziehe ich von dem AD das AF ab, dann kriege ich gerade die Strecke FD. Das sind jetzt alles ganz elementare geometrische Überlegungen. Hier DC ist wieder gleich FE. Kann man einen Kreis drum schlagen, sieht man das? Das ist genau die gleiche Länge. und DE, jetzt kriege ich in dieses Fünfeck, das sieht man aber jetzt hoffentlich, das ist weiß auf dunklerem Grund, dieses Fünfeck, und das ist genau die gleiche Konstruktion wie das Fünfeck außen. Ja? So, ich habe hier ein Fünfeck wieder mit dieser Diagonalen, die haben die gleichen Verhältnisse zueinander wie die entsprechenden Strecken am großen Fünfeck. Ja? Ich kann also jetzt die gleiche Konstruktion wieder machen und es geht immer weiter, das hört nie auf. Und das ist blöd, wenn das nie aufhört. Ja? Warum? Da komme ich nie zu einer Bestimmungsgleichung, aus der ich das einfach ausrechnen kann. Ja? Für das ich das Ganze mit dem Bruch lösen kann. Ich kriege also, dass die Länge AC zu AD dasselbe ist, wie die Strecke AD zu AF dasselbe ist, wie AF zu FD und so weiter. Jetzt kann ich das an dem kleinen und immer kleiner werdenden Fünfeck in der Mitte weiterspielen. Ja, das kann ich immer weitermachen und das führt mich letzten Endes auf eine ganz berühmte Zahl, nämlich auf den goldenen Schnitt. Auf ein bestimmtes Maßverhältnis, das in der Kunst, man weiß das vor allem aus der Malerei, aber auch in der Musik, ganz, ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Ja? Also wenn man mal guckt, wo etwa irgendein großer Komponist, Bach oder Beethoven oder Mozart oder wer auch immer, ein bestimmtes Thema neu einführt, dann landet man sehr oft beim goldenen Schnitt. Ja? Was ist der goldene Schnitt? Das ist eigentlich was ganz Simples. Der goldene Schnitt sagt einfach, wenn ich eine Strecke unterteilen will, das ist die Gesamtstrecke hier, die will ich unterteilen, und zwar so will ich die unterteilen, dass die Gesamtstrecke zum längeren Teilstück im gleichen Verhältnis steht, wie die beiden Teilstücke zueinander. Ja, das steht da, die Gesamtstrecke zum längeren Teilstück soll im gleichen Verhältnis stehen, wie das längere Teilstück zum kürzeren. Ja, das da gibt mir jetzt eine quadratische Gleichung. Ja, lösen Sie es auf. Ja, dann kommen Sie drauf, dieses Verhältnis ist, wenn Sie die quadratische Gleichung auflösen, dann ist dieses Verhältnis gerade der goldene Schnitt, nämlich die Zahl 1 plus Wurzel 5, da haben wir schon wieder die böse Wurzel, die irrational ist, halbe. Ja? Das ist nicht ganz in der Mitte. Der goldene Schnitt spielt eine überragende Rolle in der Architektur, gerade bei den Griechen. Man guckt das am Parthenon an, man findet überall die Verhältnisse, wie sie durch die Verhältnisse von aufeinanderfolgenden Gliedern von der Fibonacci-Folge, ich kann aber nicht alles erklären jetzt hier, die letzten Endes den goldenen Schnitt approximieren, wiedergegeben werden. In der Natur spielt er eine ganz starke Rolle. Hier zum Beispiel in der Sonnenblume, Sie können abzählen, wie viel Kerne da nachwachsen, wie viel da gewachsen sind, bei Vergleich von Blattgrößen, bei so einem Ammonit, bei Vergleich von Längen an Blatt und so weiter. Das alles folgt typischerweise diesen Grundprinzipien, dass eine Gesamtstrecke so unterteilt wird, dass die zum längeren Teilstück im selben Verhältnis steht wie die beiden kürzeren Teilstücke zueinander. Das ganz berühmte Bild von Leonardo, wobei das eigentlich nicht von Leonardo stammt, die Theorie dahinter, das war ein römischer Architekt namens Vitruv, der so um die, also ich glaube 20 vor Christus gelebt hat. Der hat sich Gedanken gemacht über die Verhältnisse, auch am Menschen. Ja, da geht es um die Längenverhältnisse am Menschen und das alte Problem Quadratur des Kreises. Das heißt, wenn ich einen Kreis habe, kann ich dazu ein flächengleiches Quadrat errichten mit Zirkel und Lineal. Wir wissen, das geht nicht. Warum können Sie mir das sagen? Naja, das liegt daran, dass Pi eine irrationale Zahl ist. Die kann ich nicht durch Verhältnisse konstruieren. Ja? Und Pi ist genau das, was ich wissen muss. Ja? Wenn ich ein Quadrat habe mit einem fest vorgegebenen Fläche, dann muss ich, um den entsprechenden Kreisradius zu konstruieren, muss ich dadurch Pi teilen. Ja? Sonst geht es nicht. Ja, und Leonardo beschreibt es eben so, ja, wenn du dich hinstellst, dann bilden deine Arme und deine Körperlänge, deine Armspanne und deine Körperlänge bilden etwa geraden Quadrat. Ich weiß nicht, so ideal bin ich nicht gebaut, aber der Mensch, der gemalt ist, ist so ideal gebaut. Und wenn der seine Arme ein bisschen anwinkelt, ja, dann kann man mit dem Mittelpunkt etwa Bauchnabel einen Kreis um ihn ziehen, der fast flächengleich ist, also nach der Genauigkeit von der Zeichnung flächengleich ist, mit dem entsprechenden Quadrat. Das heißt, der Mensch löst das Problem Quadratur des Kreises in seiner eigenen Gestalt. Das ist der Inhalt von dem Bild. Ja, also dieser Hippasos von Metapont, die Geschichte ist noch nicht ganz fertig, der entdeckt den Beweis der Irrationalität von Phi, also vom goldenen Schnitt. Und dann erzählt er das natürlich seinen Kollegen, seinen Mitgenossen da, Ordensmitgenossen an seinem Kloster. Die glauben es ihm nicht. Die sagen, ach Quatsch, das wissen wir doch. Alles lässt sich durch Zahlen ausdrücken. Das kann nicht sein, dass es da eine Zahl gibt, die es nicht gibt. Das ist doch Quatsch. Das ist ein Widerspruch. Geht nicht. Also, scher dich weg. Ihm hat keiner geglaubt. Naja, was hat der arme Mann gemacht? Er hat es natürlich weitererzählt an andere. Und das war halt schlecht. Das war nämlich ein Bruch seines Gelöbnisses. Und das haben die ihm sehr übel genommen, die Pythagoreer. Die haben ihn ertränkt, ist die Überlieferung. Ja? Also, die Entdeckung von wissenschaftlichen Ergebnissen, die nicht genehm sind, die ist seit Anfang der Wissenschaft unter Umständen fatal. Ja? So, kommen wir wieder zu unserer Musik. Statt auf Quinten kann ich, wie gesagt, auf Terzen eine Stimmung aufbauen. Das ist dann der Faktor 5. Und dann kriege ich wieder ein anderes Komma. Passen kann es nie. Ja? Weil zwei, die Reihen zu Primzahlen, ja, die Potenzen von Primzahlen, sich nie treffen können, wenn die Primzahlen verschieden sind. Das geht überhaupt nicht. Ja? Deswegen habe ich immer dieses Komma, immer irgendwo eine Stelle, wo es nicht ganz zusammenpasst. Bei den mitteltönigen Stimmungen, das sind die auf Terzen aufgebaut sind, hat man das sogenannte syntonische Komma, das ist gerade 81/80, also auch nicht exakt 81/80, das ist nur eine Approximation. Exakt ist es natürlich irgendeine irrationale Zahl. Ich habe Ihnen das mal die drei Klänge mitgebracht zum Anhören. Zunächst in der Reihenstimmung. Und jetzt in der mitteltönigen Stimmung auf Terzen aufgebaut. Hören Sie das? Das schwebt schon ein bisschen. Man hört nicht viel davon, aber immerhin etwas. Ja, alle bisherigen Stimmungen waren auf eine Tonart ausgerichtet. Jetzt kommt man aber spätestens in der Barockmusik dazu, dass man in der Tonart schreibt und dann die Tonart während des Stückes moduliert. Oder zum Beispiel, Organist spielt einen Choral, hat das so gesetzt, dass die Gemeinde schön mitsingt. Der nächste Choral, der spielt es vielleicht auf dem Cembalo, was weiß ich, die Orgel lässt sich so leicht nicht umstimmen, spielt es auf dem Cembalo, jetzt kommt der nächste Choral. Wenn ich da dieselbe Tonart verwende, dann müssen die Leute rumkreischen, dass es nicht mehr feierlich ist, da singt keiner mit oder sie sind ganz in der Tiefe, also muss ich eine andere Tonart nehmen. Und jetzt habe ich das Problem, dass das Instrument dann nicht mehr sauber klingt. Was mache ich? Ich habe Ihnen das mal mitgebracht als Beispiel. Eine sogenannte Kadenz, das heißt, wir spielen Tonika, das sind also der Grunddreiklang, Dominante, das ist der Dreiklang von der Tonart, die eins in Richtung Kreuz verschoben ist. Subdominante ist die Tonart, die eins in Richtung B verschoben ist, und dann wieder die Tonika. Und das einmal in der mitteltönigen Stimmung, die auf F-Dur ausgerichtet ist, einmal in F-Dur und einmal in As-Dur. As-Dur ist sozusagen die Gegentonart im Quintenzirkel. Ja, also das klang dann schon nicht mehr so überzeugend, ja. So, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz großen, nämlich zu Johann Sebastian Bach. Bach hat sich natürlich sehr viel mit Stimmen beschäftigen müssen. Warum? Naja, die hatten noch keine solche kleinen Stimmgeräte, wo sie einfach die Frequenzen abnehmen konnten, ja, und übertragen, sondern Standardinstrument, Klavier heißt es hier, das wohltemperierte Klavier. Ich habe hier das Titelblatt von dem ganz berühmten Stück von Bach, wo er durch alle Tonarten marschiert, mitgebracht. Mit Klavier meint er nicht ein Klavier, so wie wir es kennen, sondern der meint ein Cembalo. Ja, und ein Cembalo, ja, das wiegt, ich habe mal eins gebaut, das wiegt 15 Kilo. Ja, wenn Sie einen Flügel haben, einen Konzertflügel, was wiegt der? Naja, 300, 400, 500, je nachdem, was es für eine Kiste ist. Das können Sie nicht mehr so leicht transportieren. Ein Flügel hat einen Stahlrahmen aus Gussstahl. Da verzieht sich nichts, wenn Sie da eine Seite entsprechend eingestellt haben. Ja? Am Cembalo, das ist so leicht wie eine Gitarre. Die muss man auch dauernd stimmen. Weiß vielleicht der eine oder andere, der da schon mal Gitarre gespielt hat. Ja? Genauso ist es mit einem Cembalo. Ja, oder auch mit einer Laute. Da gibt es so einen schönen Spruch von Silvius Leopold Weiß, das war ein Lautenist aus der Barockzeit, ein ganz berühmter. Der hat mal gesagt, so ein Lautenist, der 80 Jahre alt worden, so hat er 70 davon gestimmt. So ähnlich ist es gewesen, ja, mit dem Cembali. Wirklich, ich fahre jedes Mal, wenn man es wieder in die Hand nimmt, wenn man dran sitzt, darf man das stimmen. Das sind aber jetzt, was weiß ich, 50 Töne oder so, 52 Töne, weil es ja schon ein bisschen breitere Klaviatur hat. Die muss man alle in möglichst kurzer Zeit gestimmt haben. Und so, dass man vielleicht nicht nur eine Tonart spielen kann. Das war dann das Problem der Musiker in der Barockzeit. Ganz praktisches Problem. Und dazu hat sich Bach eine Lösung überlegt. Und er hat eine Stimmung gefunden, in der er sein Instrument schnell stimmen konnte, einfach stimmen konnte und die geeignet war, um alle Tonarten, die damals verwendet wurden, abzubilden. Ja? Sodass man eigentlich wenig Störung gehört hat. Das ist nicht die gleichstufige Stimmung, die wir heute haben. Das ist, was Bach wohltemperierte Stimmung nennt. Er hat es nie aufgeschrieben. Was aufgeschrieben ist, ist dieses wohltemperierte Klavier. Ja? Und das kennt man auch, das hat man auch schon oft gehört. Der eine oder andere, der das schon gehört hat. Das ist das Präludium in C-Dur. Das ist das, was Sie da in Noten sehen. Und Bach hat, das fügen sich dann nahtlos weitere Stücke an in anderen Tonarten. Das Ganze war gedacht als ein Nachweis dafür, dass man mit dieser Stimmung alle Tonarten spielen kann. Ja. Bach hat die Stimmung selber aber nirgends aufgeschrieben. Was überliefert ist, ist eigentlich nur von seinem Sohn, Karl Philipp Emanuel, das war der Kapellmeister von Alten Fritz in Berlin, Potsdam. Er hat erzählt, dass sein Vater in der Lage war, sein Cembalo in einer halben Viertelstunde, also in 7 Minuten, zu stimmen. 52 Minuten, das machen Sie mal. Das machen Sie mal, auch wenn Sie alle modernen Hilfsmittel haben, schaffen Sie das. Ja. Der konnte das. War natürlich auch ein Genie, klar, kann man immer darauf zurückführen. Aber der hat eben einen Trick dazu verwendet. Und den Trick will ich Ihnen erklären. Das ist jetzt nochmal, was da vorne draufsteht, das wohltemperierte Klavier oder Präludia und Fugen durch alle Tone und Semitonia. Das sind also die Tonarten, würden wir heute sagen. Sowohl Tertia Majorem, also große Terz, oder Ut Re Mi anlangend, als auch Tertia Minorem, kleine Terz, oder Re Mi Fa betreffend. Zum Nutzen und Gebrauch der lehrbegierigen musikalischen Jugend. Ja. Als auch derer, die in diesem Studio schon habil seien, einen besonderen Zeitvertreib aufgesetzt und verfertigt. Von Johann Sebastian Bach. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie der sein Instrument gestimmt hat. Das wusste man lange nicht, weil es nirgends aufgeschrieben ist. Darauf gekommen ist ein Klavierstimmer, der auch Mathematiker ist, namens Sparschuh. Der hat hier in der Gegend von Frankfurt, Darmstadt, in Darmstadt hat er sein Geschäft, also von Frankfurt bis Heidelberg hat er Klaviere gestimmt. Ja? Er hat diesen Beruf geerbt sozusagen von seinen Voreltern und hat aber Mathe studiert und ist dann drauf gekommen, wie das Bach gemacht haben könnte. Auf der Titelseite von diesem wohltemperierten Klavier hat Bach so einen komischen Schnörkel drauf. Gehen wir gerade nochmal zurück. Da sieht man das nochmal. Hier ist dieser Schnörkel. Ja? Da oben drüber. Wenn man das jetzt anguckt, das fängt hier an, dann ist es eine Schleife mit einer zweiten Schleife drin, Schleife mit einer zweiten, Schleife mit einer zweiten, Schleife nur mit einer Schleife, nur eine, wieder mit einer zweiten drin und insgesamt sind es 12. Also spätestens die Zahl 12 sollte da schon ein Ausrufungszeichen setzen. Ja? 12 Halbtöne brauche ich ja. Und jetzt ist immer die Frage, wie verteile ich denn dieses blöde pythagoreische Komma? Ja? Bach hat das so gemacht. Also das ist zumindest die Theorie von Sparschuh und die klingt sehr vernünftig. Ja? Der geht zunächst mal zwei, also ich muss ein bisschen tiefer rauskommen, Hieß ist höher als C, wenn ich es in der pythagoreischen Stimmung verwende. Ja? Ich gehe von dem C aus, nehme ich zwei Schwebungen in Kauf. Ja? Schwebungen ist das, dieses Wabern, was man hört. Ja? Zweimal in der Sekunde darf der Ton langsamer schwingen. Sekunde ist etwas, was man auch ohne Sekundenzeiger an der Uhr, sowas gab es damals nicht, sehr leicht kriegen kann. Wie kriegt man das? Eine Sekunde, wenn man, ja, der macht die richtige Bewegung. Das Herz schlägt typischerweise, wenn man gesund ist und nicht gerade sich überarbeitet hat oder so, hat man typischerweise einen Schlag in der Sekunde. Ja? Das kann man als Grundeinheit verwenden für die Zeit. Ja? Und dann geht man hier zwei Schwebungen ein, zwei Schwebungen, das sind die drei Kringel mit zwei, mit jeweils normalen Kringel drin. Dann kommen drei Kringel, die sind einfach. Ja? Dann kommt nämlich hier, also ich muss dreimal zwei Schwebungen in Kauf nehmen, dann müsste, das ist irgendwie verkehrt hier, was da steht, dann müsste eine Schwebung kommen und dann kommen wieder zwei Schwebungen. Und dann kriege ich insgesamt das nämlich zusammengesetzt. Das ist eine andere Stimmung, die ich da geschildert habe, sorry, aber es kommt vor. Das ist jetzt ein anderes Stück aus dem wohltemperierten Klavier wieder, aber gespielt in dieser Stimmung. Ich muss machen, sonst werden wir nicht rechtzeitig fertig. Die Idee ist also, ja, die Idee von Bach war das, so zu machen. Gleichzeitig oder sogar ein bisschen vor Bach kommen andere Ideen, wie man eine Stimmung konstruiert. Nämlich zuerst von einem Chinesen, Zhu Zaiyu, ja, nämlich so, dass eine Oktav in wirklich 12 gleiche Halbtonschritte unterteilt ist. Das ist genau das, was auf dem Klavier passiert, auf dem heutigen Klavier. Ja. Da muss ich die 12. Wurzel aus 2 ziehen, dann kriege ich die nächste Frequenz. Ja. Da ist nichts mehr mit harmonisch, nichts mehr mit ganzzahligen Verhältnissen. Das ist eine völlig irrationale Angelegenheit, die Stimmung, die wir da haben. Der Chinese war der Erste, fast gleichzeitig und mit Sicherheit unabhängig, denn damals konnte man sich noch nicht in Peking im Flieger setzen und dann ein paar Stunden später in Frankfurt aussteigen, war ein Italiener, der hat sich überlegt, wie er das auf dem Griffbrett von einer Gitarre so eine Geschichte, also wie eine Gitarre so stimmen kann, das ist die genaue Konstruktion hier, so dass er für eine Laute, dass er da eine gleichstufige Stimmung mit genau gleichen Abständen hinkriegen kann. Ja? Interessant wird es aber erst im 19. Jahrhundert, als man dann hergegangen ist und die Klaviere mit dem gusseisernen Rahmen gebaut hat. Jetzt ist das Stimmen plötzlich eine richtige Anforderung, das dauert lange, das kann man nicht mehr einfach so handhaben, das Instrument, das ist nicht so etwas, was man auf den Schoß nimmt oder hier an die Schulter oder so ein kleines Cembalo, das man leicht rumtragen kann, sondern das ist ein großes Ding, da muss man auch entsprechend Kraft aufwenden zum Stimmen, deswegen ja dieser gusseiserne Rahmen. Jetzt muss man wirklich einen Rahmen haben, der für alle Tonarten gleich ist. Ja? Und das ist diese temperierte, gleichstufige Stimmung. Die setzt sich erst im 19. Jahrhundert durch. Das Klavier ist übrigens auch heute ist genauso gebaut, dass die verschiedenen Schwingungen besser verschmelzen. Deswegen auch mehrere Saiten für einen Ton und so weiter. Ja, jetzt hören wir uns das mal an. Das ist die reine Stimmung. Na, was war jetzt das? Irgendwie kriege ich das jetzt nicht richtig hin. Das müsste gerade gleichstufig gewesen sein, so falsch wie das geklungen hat. Hören Sie das? Macht das? Ja, das stimmt schon nicht mehr. Das kriegt man schon nicht mehr so ganz gleich. Aber klingt ja immer noch eindrucksvoll. Wenn man genügend reinhaut, hört es ja niemand mehr. Ja. Nochmal Bach, aber ich verzichte jetzt darauf. Ich möchte noch auf einen anderen kommen. Ganz, ganz wichtiger Wissenschaftler, Leonhard Euler. Berühmt als Mathematiker, Ingenieur und für alles Mögliche. Ja, der hat ein Buch über Schiffbau geschrieben, so und so viele Sachen in der Mathematik entdeckt, dass der Mensch sich auch mit Musiktheorie beschäftigt hat, das weiß heute fast niemand mehr. Verschiedene Arbeiten geschrieben, alle noch schön auf Latein, ja, 1739, viel später 1773, nochmal über die wahren Grundlagen der Harmonie dargestellt im Musikspiegel. Euler ist übrigens bis heute derjenige, der am meisten publiziert hat. Wenn Sie in die Bibliothek gehen und schauen sich die Werke von verschiedenen Autoren an, dann steht man bei Gauss, der ja wirklich ein ganz großer war, vielleicht der größte, ja, steht man vorm Regalbrett voll seiner Schriften. Das sind Foliobände, so groß. Ja. Wenn Sie nach Eulers Werken schauen, dann ist das ein komplettes Regal voll, schon von oben bis unten in der Größe. Das ist unglaublich, was der Mensch alles zusammengekriegt hat. Ja, der hat es gesehen, dass man auf Tonarten, auf Tonleitern, auf Primzahlen aufbaut. Und dann hat er gesagt, warum machen wir eigentlich nicht ein Tonnetz? Das heißt, wir gehen einmal in die Quintenrichtung, in die Terzenrichtung und einmal in die Quintenrichtung. Nee, das ist hier Terzenrichtung, das ist Quintenrichtung. Das sind also gerade die falschen Faktoren. Wenn man das periodisch macht, das heißt, man identifiziert wieder His und C und so weiter, dann kriegt man hier ein periodisches Tonnetz, aber eigentlich wäre das Tonnetz, und das ist das, was er Speculum Musicum nennt, das wäre eigentlich unendlich. Die Dimension des Gitters wird dabei definiert durch die Anzahl der Grundintervalle. Ja, man kann so eine neue Tonarten erzeugen. Das ist auch im letzten Jahrhundert aufgegriffen worden von verschiedenen Komponisten und so weiter, die dann daraus neue Töne gebaut haben. Mit Hilfe vom Computer kann man viel leichter viel mehr Töne erzeugen. Klingt manchmal auch nicht unbedingt besser. Euler hat aber auch ein Maß dafür eingeführt, wann was schön klingt. Jetzt sind wir wieder bei dem Begriff harmonisch. Pythagoras hat gesagt, das müssen ganzzahlige Vielfache sein, sonst ist das alles nichts. Passt überhaupt nicht zu dem, was wir heute in der Musik machen. Also ich würde sagen, jemand von vor 2000 Jahren würde das für abscheulich halten, dass wenn er heute eine Quint hört auf dem Klavier. Ja? Vorausgesetzt, der hört. Euler hat das genau quantifiziert, wann Töne zusammenpassen und wann nicht. Der hat den sogenannten Gradus Suavitatis eingeführt. Hat es abgekürzt mit Gamma. Also das ist eine Eulersche Gamma-Funktion. Wer schon mal es gehört hat, der denkt an was völlig anderes, nämlich an dieses Teil, was ich vorhin gezeigt habe. Das da, das ist die Verallgemeinerung der Fakultät auf die komplexen Zahlen da, mit den ganzen Singularitäten drin. Ja? Das ist aber nur eine der Gamma-Funktionen von Euler. Für uns viel wichtiger ist dieser Grad der Süße, der Grad des Wohlklangs. Wann passen Töne zusammen? Naja, Euler ist hergegangen und hat gesagt, ich definiere eine Maßzahl, die gehört zu der Tonfrequenz, zu der Tonfrequenz dazu, Frequenz hatte der noch nicht. Das ist gerade 1 plus Summe über EK, PK minus 1. So, das ist jetzt eine ganz abstrakte Definition. Aber die EK und PK sind ganz einfach. Das ist nämlich, ich zerlege das N, man stelle sich vor, das ist die Frequenz, in Primfaktoren. Das weiß jeder, wie das geht, die Zahl 12, das wäre 2 mal 2 mal 3, 2 hoch 2 mal 3. Ja? Das wäre die Primfaktorzerlegung von 12. Dann hätte ich also hier 2 hoch 2 mal 3 hoch 1 und das müsste ich jetzt da unten einsetzen, dann kriege ich irgendeine Maßzahl dazu. So, wenn ich jetzt Intervalle bewerten will, ich will ja Tonverhältnisse bewerten, ob die gut klingen. Ein Ton für sich, das ist letzten Endes kann ich dem schlechten einen Grad des Wohlklangs zuordnen. Ja, ich muss das also erweitern darauf, dass ich jetzt nicht nur ganze Zahlen nehme, sondern ich muss es erweitern auf Verhältnisse von Tönen, also erweitern auf rationale Zahlen. Euler hat das noch so gesehen wie Pythagoras, ich habe da rationale Verhältnisse. Naja, das mache ich so, ich nehme einfach das Produkt von den beiden Faktoren, im Anderbruch ist ganz gekürzt, und nehme das Produkt von beiden Faktoren und davon mache ich jetzt die Primzerlegung und rechne diese Zahl aus. Dann kriege ich folgende Tabelle raus. Ich kriege raus, das Gamma misst mir den Dissonanzgrad und das ist natürlich jetzt nur für rationale Intervalle definiert. Die Gamma gleich 1 kriege ich für eine Prim, zweimal der gleiche Ton. Das ist klar, das ist die 1 vom Verhältnis her. Gamma gleich 2 kriege ich für eine Oktav, Gamma gleich 3 kriege ich für Oktav plus Quint oder 2 Oktaven. Gamma gleich 4 für Quinte, Oktaven plus Quint, 2 Oktaven plus Quint, 3 Oktaven und so weiter. Und am schlechtesten mit der Maßzahl 14, das wäre der berühmte Tritonus, ja, das Intervall, das auf dem Klavier echt die Oktave halbiert. Aber jetzt das noch in einer nicht, also in einer reinen Stimmung ausgedrückt, halbiert das nicht wirklich. Ja. Aber ich kriege dann das Verhältnis 32 zu 45. Ja. Das wäre die Proportion. Und man sieht, je kleiner die Beteiligten, also ganzzahlige Verhältnisse, je kleiner die beteiligten Faktoren sind, desto kleiner ist die Maßzahl, desto süßer ist der Wohlklang. Die Arbeit von Euler hat ein zeitgenössischer Komponist namens Clarence Barlow wieder aufgegriffen. Der ist bei Stockhausen in Köln. Inzwischen ist er, glaube ich, in Rente und lebt in Kalifornien, kommt eigentlich aus Indien. Der hat eine Harmonizitätsfunktion eingeführt. Das ist im Grunde genau die Gamma-Funktion von Euler, ein bisschen noch modifiziert. Da macht er ein Quadrat drum, dass es noch ein bisschen anders anhört. Das kann ich natürlich auch nicht nur für rationale Zahlen machen, sondern ich kann das für im Grunde beliebige irrationale Verhältnisse erweitern. Der kriegt dann hier diese Tabelle für seinen Wohlklang oder Nicht-Wohlklang. Interessant finde ich, die kleine Terz und der große Ganzton, die sind bei Euler noch gleich. Bei Barlow ist der große Ganzton, also wirklich ein Ton drüber, besser bewertet als die kleine Terz. Ich weiß nicht, ob das Ihrem Empfinden entspricht. Ja, der hat dann schon in 70er, 80er Jahren ein Programm geschrieben, in dem er Zufallszahlen, P und Q erzeugt, sein Maß dafür ausrechnet und falls das Maß kleiner ist, da fehlt jetzt was, da muss irgendeine Schranke, die der eingegeben hat, die man im Grunde von außen eingeben kann, falls das kleiner ist als diese Schranke, wird das Intervall akzeptiert. Und das kann er dann nutzen. Das ist eine algorithmische Komposition und geht natürlich davon aus, dass ich zuerst mal schon eine Melodie habe. Ja? Man hat sowas heute in Synthesizern, das ist zufallsgesteuert, das ist automatisch, man hat sowas heute in Synthesizern als sogenannten Random Arpeggiator. Ja? Da kann man praktisch beliebige Harmonien erzeugen und die Harmonien aber so einschränken, dass es sich insgesamt noch vernünftig anhört. Ja, jetzt sind wir bei der Musikinformatik. Wo kommt eigentlich jetzt das Thema Modellierung und Simulation rein? Ganz kurz dazu. Ich beschäftige mich mit der Modellierung unter anderem auch von Musikinstrumenten. Da geht es darum, kann ich ein Musikinstrument, dessen Klangcharakteristik auf dem Rechner beschreiben? Und dann muss ich zuerst mal ein bisschen wissen, wie charakterisiere ich eigentlich einen Klang vom Musikinstrument. Da gibt es eine wesentliche Theorie von einem Herrn Schumann, der nichts mit dem Komponisten zu tun hat, von 1929, das ist die sogenannte Formantentheorie, der sagt, es sind die Eigenwerte des Instruments sind entscheidend. Offen ist aber bisher, welche Rolle eigentlich die dreidimensionale Struktur spielt. Dass die für unser Hören eine Rolle spielt, ist klar. Wir haben zwei Ohren, deswegen der große Unterschied zwischen Mono und Stereo. Ja, Sie können da bis Dolby Surround 5.1 und was weiß ich was gehen. Ja? Das heißt, Sie kriegen schon einen Unterschied zwischen der reinen Beschreibung durch Frequenzen, die ist eindimensional oder nulldimensional, und der dreidimensionalen Schwingung des Instruments. Wir haben jetzt mal eine Gitarre untersucht oder sind dabei, eine Gitarre zu untersuchen. Das ist so der einfache Aufbau von einer Gitarre. Und das kann man nun tatsächlich auf dem Rechner dann, also kann man tatsächlich modellieren, auf dem Rechner berechnen. Man nimmt ganz einfache Ansätze für das Modell, das ist lineare Elastizität, also ein lineares Materialgesetz. Wir haben das implementiert in unser Simulationssystem, das wir für ganz andere Dinge noch entwickelt haben. Ich hoffe, Sie können sehen, hier sehen Sie den Resonanzboden und da sehen Sie die ersten Eigenschwingungen. Eigenschwingungen, das ist genau das, was die Saite macht. Ja. Saite hat nur bestimmte ausgewählte Schwingungen wiedergeben. Und es ist wirklich interessant, eine Eigenschwingung ist sowas wie eine Sprache von dem Ding. Ja. Wenn Sie eine Saite anzupfen, egal ob Sie sie stark zupfen, ob Sie sie schwach zupfen, sie antwortet immer mit dem gleichen Ton. Das ist Eigenschwingung. Ja. So, hier haben wir die ausgerechnet. Wir haben die ausgerechnet und haben wir die ausgerechnet und verglichen mit entsprechenden gemessenen Bildern Und die Übereinstimmung war schon recht gut. Es gibt ein paar Dinge, die nett beschrieben sind. Das sieht man auch zum Beispiel hier. Da treten neue Geschichten auf. Das liegt aber daran, dass da innen in die Gitarre was eingebaut ist. Das ist in unserem Resonanzboden nicht gewesen. Ja, so weit, so gut. Ich möchte schließen mit der Folie. Zitat eines Herrn Isidor von Sevilla, der lebt so 500 nach Christus. Und der sagt, Musica est disciplina, quae de numeris loquitur, qui inveniuntur in sonis. Das heißt, Zahlen, Rechnen und Musik